Herzlich willkommen zum Virtual Team Heroes Podcast. Hier gibt es Inspiration, spannende Insights und praktische Tipps, um dein virtuelles Team gezielt und erfolgreich voranzubringen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Virtual Team Heroes Podcast. Heute spreche ich mit Christoph Schmiedinger von Boris Gloger Consulting. Christoph ist dort Executive Consultant und beschäftigt sich vor allem mit agilem Arbeiten und jetzt auch durch Corona bedingt auch sehr stark mit Remote Agile Working. Wir wollen uns ein bisschen über Collaboration Hacks unterhalten in Agile Teams, die jetzt auf Distanz Corona-bedingt auch arbeiten und möchten uns ein Thema widmen, ja, wie kann man auch remote agil zusammenarbeiten. Hallo Christoph, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Am besten stellst dich mal kurz vor, sodass unsere Hörer jetzt auch wissen, wer du bist, was du machst, welchen Hintergrund du hast, wo du herkommst und mit was du dich hauptberuflich beschäftigst.
Super, vielen lieben Dank Nadine für deine Einladung, hat mich sehr gefreut, da bei deinem Podcast auch mit beitragen zu dürfen. Genau, du hast schon erwähnt, ich arbeite bei Boris Gloger Consulting. Wir sind eine Unternehmensberatung mit einem starken Fokus auf Agilität, also alles, was Agilität betrifft, von agilen Teams bis hin, aber auch immer mehr, und das ist ja auch das, was gerade immer mehr kommt, auch ganze Organisationsentwicklungen, also begleiten hin zu einer agileren Organisation. Ja. Ich bin relativ früh mit Agilität in Berührung gekommen, schon 2012 um den Dreh rum in meiner alten Firma noch. Und das Spannende ist, dass ich dort sogar gleich in einem Remote-Setting oder in einem virtuellen Setting da in Berührung gekommen bin, weil wir hatten einen Teil in Wien des Entwicklungsteams und ein Teil war Nearshoring in Rumänien. Ne? Und dort haben wir von sehr stark klassischen Projektmanagement-Ansätzen auf agilere Ansätze umgestellt, ja, weil wir einfach, ja, wir konnten oft nicht ein ganzes Jahr planen, so wie es uns damals irgendwie eingefordert worden ist. Und wir haben dann gesagt, nee, wir müssen da viel iterativer vorgehen. Und so bin ich auch relativ schnell mit diesem virtuelle Teams, Remote-Kontext in Berührung gekommen. Und ja, heute viel in der Organisationsentwicklung, viel im Finance-Bereich auch, weil gar nicht so sehr, weil ich einen Background in Finance habe, sondern mehr, weil dort einfach viel Druck auch die letzten Jahre war.
Ja, das ist ein Change gerade, ne?
Nee, total, was total.
Auf dem Markt. Hm.
Und dort ist natürlich immer auch gut zu unterstützen, weil dort bewegt sich auch was. Ja? Und da sind wir oft unterwegs. Und ich glaube, das, was auch klar ist, ist seit der Corona-Krise, seit März, habe ich immer mal wieder diese ganzen Praktiken mitdokumentiert, die ich hatte, ne, mit so virtuellen Teams, schon von meiner alten Arbeit bis hin zu, wir hatten natürlich auch ein paar Projekte mit verteilten Teams, und die habe ich dann nochmal ausgegraben im März, ne, weil es irgendwie notwendig war für jedes Team, und habe die dann im Zuge der Pandemie nochmal um ein paar Themen ergänzt. Ja. Und ich glaube, du warst ja auch in unserem Meetup dabei.
Ja, ne, du hast ein Meetup. Genau, du hast ein Meetup gehabt im März, Digital Collaboration Hacks, da war ich nicht dabei, aber ich war in eurem letzten Meetup dabei, wo es auch dann um Agile Remote Work ging. Ja, das war auch sehr super spannend, auch mit der Bank in Frankfurt. Ne? Das ist immer sehr spannend, was die Banken jetzt machen im Change, und dass es dann doch in so einer Bankenwelt, die ja echt so ein bisschen verstaubt war, es doch dann auch wirklich geht, ein bisschen zukunftsorientiert zu arbeiten.
Absolut, absolut. Genau, ja, das mal zu mir.
Ja, super, vielen Dank. Vielleicht bevor wir in das Thema einsteigen, also wenn ich mit Firmen oder mit anderen über agiles Arbeiten spreche, habe ich das Gefühl, jeder versteht was anderes darunter. Vielleicht sollten wir erst einmal klären, wie du den Begriff verstehst. Was ist für dich agiles Arbeiten? Was bedeutet denn das für dich?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, auch über die letzten Jahre hat sich Agilität ein Stück weit vielleicht nicht verändert, aber das, was man heute unter Agilität versteht, ist auch tatsächlich was anderes. Irgendwie vor ein paar Jahren war es irgendwie stark in diesem IT-Kontext. Ja, da gibt es irgendwie Entwicklungsteams, die arbeiten nach Scrum, vielleicht manche mal nach Kanban, ja, also mit so klassischen agilen Methoden. Und dann war so die Ansicht, da gut, wenn die nach dem Modell arbeiten, dann sind die agil, ja. Und das, was ich bemerke, ist über die letzten Jahre, dass Agilität, die Werte und Prinzipien dahinter immer wichtiger werden, weil wir mit der Agilität einfach auch raus aus der IT gehen und immer weiter in andere Bereiche reinkommen. Ne? Und deswegen definiere ich heute agiles Arbeiten viel, viel, naja, größer, als ich das vielleicht selber vor 4, 5 Jahren getan hätte. Ja, heute ist es für mich Teams, die irgendwie nach agilen Prinzipien und Werten arbeiten. Was steckt da dahinter? Ne? Da stecken kurze Iterationen dahinter, da steckt schnelles Feedback dahinter, großfunktionale Zusammensetzung, dass wir Experten aus den verschiedensten Disziplinen haben, dass man selbst reflektiert ist, dass man sich selbst immer wieder hinterfragt und besser werden will und ja, auch eine verstärkte Eigenverantwortung genießt, aber auch wahrnimmt. Ja? Also,
es geht weit über Scrum hinaus, was man so kennt und denkt.
Total,
so,
ne? Es geht, ja. Und es sind diese Kernprinzipien, weil ich bin zum Beispiel gerade mit einem Vertriebsteam bei einer Bank unterwegs. Ja, dort implementiert man natürlich auch nicht Scrum. Ja, das wäre viel zu viel Overhead auch. Ja, ja. Weil Scrum ganz stark für ja Innovationsprojekte ist, für komplexe Settings und dort geht es eher um eine Vertriebseinheit, wo es darum geht, raus zum Kunden zu gehen und präsent zu sein und Dinge anzubieten. Und dort arbeiten wir ganz viel mit den Praktiken. Ja. Also dort sagen wir nicht Scrum dazu, aber wir arbeiten agil, weil dieses Team in Zukunft zum Beispiel crossfunktional besetzt ist. Ja? Und das hilft schon mal. Kurze Iterationen haben wir dort auch implementiert, immer wieder sich regelmäßig zu hinterfragen. Also für mich ist das agiles Arbeiten. Ja? Wenn man die Werte und Prinzipien, die hinter Agilität stecken, einfach integriert. Und das muss nicht unbedingt dann eine Methode sein, die dann voll eingesetzt ist.
Ja, denke ich auch, dass es nicht irgendwie Scrum kann man vielleicht gut in IT einsetzen, aber nicht, wie du sagst, jetzt überall. Ja, das geht, man denkt immer nur an die IT oder an die üblichen Verdächtigen, die agil arbeiten oder irgendwie ein Spotify-Modell oder so, was man überstülpen muss. Finde ich ganz gut, dass du sagst, nee, wir haben Werte, die implementieren wir im Team und danach arbeiten wir, ohne jetzt eine Methode irgendwie überzustülpen.
Genau. Ja. Absolut,
ja. Ja. Ich denke, agil ist jetzt noch gar nichts Neues, aber ich habe das Gefühl, trotzdem tun sich viele Unternehmen schwer, schon in der analogen Welt diesen Change zu machen. Und jetzt haben wir Remote-Arbeiten.
Ja, geteilt,
Genau, was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen beim agilen Arbeiten im virtuellen Team? Oder was sind die größten Hindernisse, mit was struggeln so die Unternehmen heutzutage? Also jetzt gerade Corona-bedingt.
Ja.
Was hast du 2020 so wahrgenommen und gesehen?
Ja, also ich glaube, das, was es so schwierig macht, und ich bin voll bei dir, es ist schon schwierig genug, agiles Arbeiten irgendwie zu leben, ne? Wenn man quasi alle am gleichen Standort ist und im gleichen Büro sitzt. Das Schwierige ist, dass die Kernprinzipien von Agilität, viele davon sind einfach viel leichter, ich will mal sagen, erfolgreich zu implementieren, wenn man eben in einem Office sitzt. Ne? Wir haben gerade irgendwie die Thematik, ne? Schnelles Feedback, ganz viel Kommunikation. Ja?
Ja.
Und das macht es natürlich schwieriger, wenn man diese Barriere plötzlich hat, dass der Kollege eben nicht am Tisch neben einem sitzt, ne? Wo man vielleicht wirklich sich mal schnell zu einem Pairing zusammensetzt, mal eine Aufgabe zusammen macht, wirklich eng kommuniziert. Also das macht schwierig, dass Kernprinzipien von Agilität ja inhärent sind diese Elemente, die einfach schwieriger sind im virtuellen Setting. Ja? Und wenn man sich die Geschichte von Scrum ansieht, dann ging es darum mal Taskforce-Teams, weil man hatte die Idee, immer wenn man eine Taskforce aufsetzt, passiert plötzlich was. Ja? Warum nicht dieses Taskforce-Team immer aufsetzen, ne? und das als Konstrukt nehmen? Und auch da bei einer Taskforce, die irgendwie ganz schnell was erledigt, denkt man immer mal schnell an, die sitzen alle in einem Raum, ne? Und arbeiten ganz kräftig an den Dingen. Und ein weiterer Aspekt ist irgendwie, was man stark in Agilität einsetzt, sind diese ganzen haptischen Dinge, ne? Also Taskboards, dann visuelle Artefakte, die man im ganzen Raum hat. Und all das macht es natürlich schwieriger, das in einem virtuellen Setup zu leben. Ne? Und ich glaube, also schwer genug schon physisch und viele der Erfolgselemente sind noch ein Tick schwerer in dem virtuellen Setup.
Ja? Denke halt auch, weil wir haben ja synchrones Arbeiten, asynchrones Arbeiten und wenn du sagst schnell, dann denke ich eher, es ist eine Synchronität da analog, was wir virtuell irgendwie ein bisschen verlieren. Da sehen wir mehr asynchron. Ja? Wie kann man dieses Momentum diesen Heartbeat, sage ich jetzt mal, so ein bisschen aufrechterhalten, auch im Team.
Und dann ein weiterer Aspekt ist, also ich unterscheide nochmal, das war auch spannend in den letzten Jahren, 8, 9 Monaten zu sehen. Es ist auch ein Riesenunterschied, und das wirst du wahrscheinlich auch kennen, ob ein Team quasi vorher zusammengearbeitet hat und dann remote arbeitet, ja, oder ob es virtuell entstehen soll, ja. Weil man natürlich diese ganzen, was man mit den sozialen Themen, man wächst zusammen, es entsteht ein Team-Spirit, das ist auch immens schwerer in einem virtuellen Team. Und das macht es nochmal einen Tick drauf. Ne? Jetzt muss man irgendwie Agilität lernen. Für viele ist das sogar eine neue Arbeitsweise, wenn die jetzt als neues Team starten. Und da muss man aber noch zum Team auch werden. Ne? Ja. Obwohl man es früher gewohnt war, eben nicht remote zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch so, wahrscheinlich wirst du jetzt auch viel mehr mit Teams in Berührung kommen, die einfach früher nie remote zusammengearbeitet mussten. Ne? Ich meine, so wie in meiner alten Firma, wenn du quasi mit Nearshoring arbeitest, dann ist es irgendwie die logische Konsequenz, weil es ist klar, die können nicht jede Woche herfliegen und gemeinsam arbeiten. Und also diese Unterschiede sehe ich auch, ne? Wo man irgendwie Teams hat, die schon so eine gewisse Remote-Kompetenz hatten, einfach weil sie schon immer international zusammengearbeitet haben. Und viele andere, die waren es überhaupt nicht gewohnt. Und für die ist das natürlich ein Mega-Change jetzt auch.
Ja. Wenn wir jetzt Hindernisse haben, was sind denn für dich so die Enabler, die Erfolgsfaktoren? Was muss denn so ein remote-virtuelles Team denn auf jeden Fall haben, damit es auch gelingt?
Ja, ich teile es immer in zwei Kategorien ein, und zwar bewusst, weil wenn Menschen oder wenn Menschen mit mir in ja so ein bisschen Challenges bären, ja, die tauchen immer schnell in die zweite Kategorie ab. Ja. Die erste ist nämlich für mich Menschen und Prozesse. Man kann so viel tun auf der menschlichen Ebene, auf der prozessualen Ebene. Das wäre die erste Enabler für mich. Und die zweite ist natürlich Tools und Infrastruktur. Ja. Aber ich habe das Gefühl, man driftet immer sehr schnell in die Tool-Diskussion ab. Ne?
Das habe ich bei jedem auch. Also man führt irgendwas ein und dann sagt man, wir sind toll, wir haben die passenden Tools. Und dann das, was du sagst, eigentlich die erste Ebene, die wichtiger ist, die wird dann komplett vergessen
oft. Ja, da ist immer so das schöne Sprichwort, auch wenn es ein bisschen platt ist. Ne? Dieses a fool is still a fool also with a tool. Ne? Also dieses Thema, man muss zuerst mal auf der menschlichen und Prozessebene arbeiten, und wenn man da ein Gefühl hat, was braucht es, dann muss ich natürlich das richtige Tool einsetzen. Und es ist natürlich voll geteilt auch, dass wir in vielen großen Organisationen vor allem auch mega Probleme mit Tooling und der Infrastruktur haben, aber nichtsdestotrotz würde ich immer stark auf der menschlichen Ebene arbeiten. Und was ich gemerkt habe, ist, was da zentral ist, ist tatsächlich ein Aspekt der Führung, ja. Ja. Also dieses Zusammenhalten, ne? Wenn wir uns eben nicht mehr in einem Büro sehen, dann braucht diese gemeinsame Mission, ja, dieser gemeinsame Purpose, der so oft auch referenziert wird, der ist, finde ich, nochmal wichtiger in dem virtuellen Team, um immer wieder so ja virtuelle Guidelines zu haben, wo wollen wir eigentlich hin als Team. Ja? Und das Zweite ist, dass eine Führungskraft für mich auch eben die Rahmenbedingungen und die Struktur mit reingeben muss. Ja? Ich glaube, ein virtuelles Team ohne Struktur, also es ist fast unmöglich zu arbeiten, weil in dem Büro wäre die Struktur, naja, wir sehen uns und wir kommen irgendwie drauf, ne? Wir müssen uns abstimmen. Da kann das Ganze noch viel informal passieren, aber diese ganzen informellen Kanäle, die es so im Büro gibt, die werden natürlich auch durch die virtuelle Zusammenarbeit nicht komplett unterbunden, ne? Gibt es dort auch, aber es wird auf jeden Fall viel, viel schwieriger. Also für mich ist ein zentraler Aspekt bei dem Menschen- und Prozesse-Thema dieses Thema Führung.
Ja. Ich habe auch die These, dass ein virtuelles Team viel mehr, trotz aller Flexibilität, und viel mehr Struktur braucht und viel mehr Organisation als ein Büro.
Ja.
Und das unterschätzen viele Führungskräfte, dass sie sich organisieren müssen, diese Verbundenheit aufzubauen im Team, und sich organisieren müssen und wirklich im Kalender quasi Zeit blocken müssen, mit dem Team einzuchecken, und dass man viel mehr überkommunizieren muss und überorganisieren muss, und das ist beim Projekt schon fix, ich bleibe bei der Teamkommunikation. Ja. Das unterschätzen sehr viele Führungskräfte so, das ist meine Erfahrung.
Vor allem, wenn sie auch neu mit diesem Thema sind, ne? Und vielleicht vorher nicht die Möglichkeit hatten, internationale Teams zu leiten, die verteilt waren. Ne? Dann ist das, man fühlt sich dann auch in dem Moment unsicher, ne? Was soll ich tun? Und ich will ja die Menschen auch nicht einengen, gerade in einem agilen Setup, wo du sagst, ne, du gewährst eigentlich Kollegen viel Autonomie, ne? Was nicht zwangsweise heißt, dass es nicht genau Struktur geben muss. Ne? Und da bin ich total auf deiner Wellenlänge auch, dieses Thema lieber überkommunizieren. Ja. Wir haben das auch in unserer, und ich bin auch dann ein Mensch, der denkt, boah, jetzt haben wir das eh schon 10-mal irgendwie gesagt, gefühlt. Ne? Aber lieber nochmal.
Ja.
Und nochmal und nochmal und nochmal, dass man das einfach extrem strapaziert. Ja. Und das fühlt sich nicht immer richtig an, aber wir haben das dankbar aufgenommen, ja, der Rest der Mannschaft auch in unserem Unternehmen.
Ja.
Das wäre eben ein zweiter Enabler, also es ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ja. Das in Kombination mit einer Struktur sind für mich im Wesentlichen die Erfolgsfaktoren eigentlich auf der Prozess- und auf der People-Ebene. Vielleicht noch ergänzt um klare Rollenverantwortlichkeiten, weil viel leichter was runterfällt. Ja. Also in einem Büro oder so, wenn man tagtäglich wirklich eng zusammenarbeitet und sich dauernd sieht, man kommt eher darauf, wenn irgendwo, also zwischen zwei Verantwortlichkeiten, wenn was in der Mitte runterfällt. Ja. Und das im virtuellen Team, das zu erkennen, ist viel, viel schwieriger. Ja. Also wir arbeiten auch mit vielen virtuellen Teams am Anfang nochmal ganz stark, was sind die Rollen, was sind die gegenseitigen Erwartungen. Und am Ende geht es um eine Schaffung von einer Community, die irgendwie Vertrauen zueinander hat. Ne? Und da spielt Kommunikation, Rollen, Verantwortlichkeiten und Strukturen eine ganz, ganz große Rolle. Ja.
Die Rollen sind auch wichtig, um Transparenz zu schaffen, dass ich genau weiß, also ich als Teammitglied, was meine Kollegen machen, an wen kann ich mich wenden, wenn Probleme entstehen, wer ist denn verantwortlich für was. Ich finde, diese Transparenz ist ganz wichtig zu haben, weil wenn man jetzt alle alleine irgendwo im Homeoffice sitzt oder in seinem Kämmerlein und hat ein Problem und weiß nicht, was so, wie die Verantwortlichkeit geklärt sind, an wen ich mich wenden kann, dann ist es auch sehr schwierig, ja, das Probleme auch zu lösen, die man hat, oder ja, eine Verbundenheit zu schaffen über Rollen, Verantwortlichkeiten, einen Zusammenhalt. Ich muss auch wissen, welche Aufgabe habe. Es ist ja was vorgelagert und nachgelagert in meinem Prozess. Also ich muss ja auch die Schnittstellen noch irgendwo kennen.
Absolut, ja. Ja, und ich glaube, zu guter Letzt, vielleicht noch auf der People- und Prozessebene, dieses Thema, ne, soziale Interaktion, das möglichst aufrecht zu erhalten. Ne? Also die klassische, ich gehe in einen Kaffee trinken. Wie kriegt man das in einem virtuellen Setup hin? Ja, was ja tagtäglich tausende Mal in unseren Büros passiert ist.
Das Feierabendbier dann.
Ja, oder das Feierabendbier, genau. Und dieses, oder auch dieses Thema, ich sage immer so Kudos geben, ne, oder mal Danke sagen. Ja, das, was so wirklich beiläufig. Du läufst dann im Büro vorbei und der hat dir irgendwie gestern geholfen und du schaust einfach nur rein und sagst Danke, ja, für die Hilfe gestern. Ne? Und das zu ja institutionalisieren teilweise, auch in dem Prozess, in dem virtuellen Setup. Ja? Und dann gibt es natürlich die ganze Ecke Tools und Infrastruktur. Ja? Und ich glaube, da kann man nochmal ganz, ganz tief reingehen. Das ist auch wichtig, keine Frage, weil das beste Arbeitsmodell läuft nicht, wenn es dann nicht irgendwie abgebildet ist oder keinen Spaß macht. Ja? Ich habe viele Kunden, bei denen macht es keinen Spaß, ja, irgendwie mit so Whiteboards zu arbeiten oder wenn dann die falschen Tools dahinter sind. Ja? Wenn man also nicht, wir haben Kunden, die arbeiten mit OneNote, ja, als Whiteboard-Tool-Lösung. Ja? Das ist schon sehr, sehr rudimentär. Ne?
Und ja.
Das geht, aber es macht halt keinen Spaß, ne?
Da gibt es andere Tools, die machen mehr Spaß. Also ich denke da jetzt mal an Mural oder Miro oder weiß nicht, was du so nutzt, aber das sind so meine Favoriten.
Nee, die zwei auch, ja. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Es muss auch Spaß machen, ja, sowas zu benutzen und nicht, weil wir das jetzt müssen, ne? Da entsteht kein Spirit. Das ist wie immer, ja.
Ja,
bei Menschen.
Kann ein bisschen kreativ sein. Gerade Anfang der Woche hat ein Kontakt von mir ein Miro-Board gebaut, der hat sich ein Icebreaker-Game überlegt. Mhm. Man muss sich durch so Inselwelten navigieren und drei Personen finden und drei Aufgaben lösen, so als Icebreaker für ein Meeting. Und das ist wie so ein Game aufgebaut. Ganz einfach, muss Aufgaben lösen. Und
cool, ne?
Das macht dann schon Spaß, ja. Das ist dann, man denkt, das macht nicht jedes Team. Vielleicht auch nicht jedes Team jetzt sagt, okay, sowas machen wir, ist ein bisschen kitschig. Gibt ja auch Menschen, die finden sowas kitschig, aber sowas, so kreative Lösungen finde ich schon dann sehr cool, auf so einem Board auch abzubilden, für verschiedene Dinge auch.
Ja, und das ist eine Herausforderung. Wir sind auch gerade, wir starten eine große Ausbildung jetzt im November und haben auch ganz viel mit dem Kunden überlegt, wie, also das soll eine längere Ausbildung sein von Agile Coaches und da geht es ja darum, dass die auch eine Community werden über Zeit. Ne? Und wir haben jetzt ganz viel überlegt, ne? Was macht man am Abend? Spielt man so Spiele, ja? Oder wir haben auch gedacht, also Kollegen von uns haben schon mit einem Team so ein Escape Room, ein virtuelles gemacht.
Okay.
Und es sind diese vielen Kleinigkeiten, die dann aber trotzdem stattfinden müssen, weil das ist halt dieser soziale Social Kit, ne? Der quasi das Bonding erst ermöglicht zwischen Menschen. Ne?
Ja.
Und da gibt es ja tausende Studien, die sagen, psychologische Sicherheit und Vertrauen ist das Wichtigste in einem Team. Ne?
Ja, du hast doch mir mal gesagt, oder hast im Vorfeld geschrieben, Trust is key. Ich denke, das passt alles zusammen. So Vertrauen ist die große Basis in so einem Team, dass es auch ja gelingt.
Genau, und dass es letztendlich performt. Ne?
Ja.
Und das kann man nur teilweise schaffen über Prozesse und Strukturen, sondern ganz viel auch, dass sich die Menschen einander mögen und vertrauen und sich schätzen.
Was sind jetzt, wir haben ja über, du hast ja schon Meetup gemacht, Digital Collaboration Hacks, einmal jetzt im März und einmal im September. Was sind so deine Erkenntnisse aus den zwei Meetups? Was sind so deine Hacks, Tipps und Tricks für Remote Team?
Ja. Ich glaube, also ein wichtiger, der mir einfällt, ist dieses Thema, ich glaube, du hattest auch schon kurz erwähnt, dieses Check-in, ja, dass man also gemeinsam eincheckt. Ja? Wir haben das tatsächlich schon in normalen Meetings relativ oft gemacht, aber jetzt im virtuellen ist es, finde ich, noch viel, viel wichtiger, auch weil man ein bisschen spricht, wie es einem geht. Ne? Also, dass man bei jedem Meeting institutionalisiert, dass man mit einer Check-in-Frage startet. Und die ist ja meistens eher persönlich angehaucht oder geht mehr in dieses arbeitsliche, berufliche Umwelt, sondern eher Richtung noch privat. Und das muss gar nicht lang sein. Ne? Das dauert, wenn du eine kurze Frage hast, dauert das 3-4 Minuten, je nachdem, wie viele Personen du hast. Aber man checkt mal ein, ja, gemeinsam. Ja. Man hört mal jeden, wie es jedem auch geht, was der für eine Stimmung mitbringt. Und dann arbeitet man und dann geht man wieder in den Checkout und dreht sich quasi wieder raus. Ne? Das ist eine Methode der Circle Way, also Kreisarbeit, die man auch während des Meetings machen kann, wo man quasi immer im Kreis herumgeht. Und das ist für mich deswegen auch wichtig, weil im virtuellen Setup viel eher Menschen auch untergehen. Ja? Man kennt die gar nichts reden in den Meeting, vielleicht sogar die Webcam abgedreht haben. Ja? Und man weiß oft gar nicht, sind die eigentlich noch am Schirm hier oder klinken sich die total raus. Ja? Und die Methode schafft es halt enorm, jeden gehört zu haben, ne? Was, glaube ich, in einem virtuellen Setup noch viel, viel schwieriger ist. Ja? Gerade bei Entscheidungen, ne? Weil dann willst du ja auch jede Meinung hören, gerade in einem agilen Setup, wo man sagt, wir sind ja deswegen interdisziplinär, weil wir von jedem die Meinung wissen wollen. Ja? Und wenn uns, weiß nicht, die Hypothese der Produktionsleiter nicht sagt, dass das gerade nicht funktioniert, was wir da bauen, um das später mal in Serien zu fertigen, dann haben wir eigentlich die ganzen Dinge verspielt, die wir mit agilen, cross-funktionalen Teams aufgebaut haben. Ja? Und in einem normalen Termin würdest du viel eher erkennen, hey, da sitzt ja der Kollege aus der Produktion, fragen wir den mal. Ja? Wenn der aber die Kamera abgedreht hat und da unten nur als ein Buchstabenkürzel auftaucht, ja, oder vielleicht sogar nur als eine Telefonnummer, weil er sich eingewählt hat. Also ich habe schon vieles erlebt. Ja? Die Menschen werden dann vergessen, weil man gar nicht mehr weiß, wer alle da ist.
Ja? Ja, die bauen ja auch eine Distanz auf, wenn man also kein Video anmacht oder nur ein Kürzel da ist. Ja, also bei Zoom sieht man noch den Namen, bei Microsoft Teams sieht man das Namenskürzel.
Genau, ja.
Ja, das ist so eine Distanz, dass man sagt, okay, darf ich das überhaupt ansprechen? Das ist dann immer so schwierig.
Ja, weil du gar nicht weißt, wie der gerade, ne? Weil so wenn mit Bild siehst du ja auch, ne? Ob derjenige bereit ist oder sich gerade Gedanken macht. Und führt sogar in den zweiten, was ich erwähnen wollte, auch darüber nachzudenken, welche Bandbreite nutze ich, ja? Also Kommunikationsbandbreite. Ich habe in meinem Meetup habe ich so aufgezeigt von Face to Face, okay, das ist gerade nicht möglich, ne? Weil das, was ein bisschen weniger ist, ist Video, dann geht es in Telefon und dann geht es in Chat-Nachrichten. Viele arbeiten ja jetzt mit so Chat-Tools, finde ich großartig, aber man verliert halt super viel Seiteninformationen, die man normalerweise in der Kommunikation hat, ja, weil im Gegensatz zu einem E-Mail gibt es heute nicht mal mehr Anrede, ne, bei einem Chat-System und dann ist halt super viel Interpretationsspielraum und sich da klar zu machen, welchen Kanal fände ich für was, ne, und möglichst oft auch den Videokanal zu verwenden, um eben diese ganzen Missverständnisse, ja. Also bei uns passiert das auch regelmäßig, dass sich jemand angegriffen fühlt durch irgendwas im Chat, obwohl das komplett anders gemeint war, ja.
Ja, das ist ein bisschen das Switched-Media-Konzept. Also ich habe verschiedene Situationen. Je komplexer eine Situation, desto mehr muss ich in die persönliche Interaktion gehen. Zum Beispiel, ich kann einen Konflikt auch niemals über E-Mail lösen.
Ja.
Versuchen auch welche, weil sie irgendwie dann, es ist komfortabler, ich schreibe jetzt ein paar E-Mails, es ist komfortabler, als mit ihnen direkt zu sprechen.
Ja,
das aber man ist kann zum Beispiel, man kann sowieso kleine Dinge über E-Mail lösen, über Chat oder mal schnell eine Frage stellen, aber alles, was so mit, was komplexer ist, mit komplexen Entscheidungen, Prozesse oder Konflikte, das kann man niemals über eine schriftliche Kommunikation an sich lösen.
Ja. Und die zweite Metapher, die ich dafür habe, ist so ein Heartbeat, ja. Den habe ich auch in meinem Meetup erwähnt, dass man
ja,
quasi.
Ja, das hat mir sehr gut gefallen, ja.
Dieser, genau, also wie bei einem EKG, ne, diese Ausschläge vom Herz, dass man, also die Ausschläge sind irgendwie für mich, wo intensiv kommuniziert wird, über eine große Bandbreite, ne. Ich habe, weiß nicht, einmal in der Woche ein Weekly, wo wir wirklich alle mit Video auch unsere Arbeit besprechen und dann gibt es einen großen Ausschlag. Und da gibt es manchmal kleine, wo vielleicht Kleingruppen von 2, 3 Leuten gemeinsam an einem Arbeitsergebnis arbeiten, ja, auch wieder mit Video und was auch immer. Und also dieses Bild, ne, wenn lange nichts passiert, dann muss man sich fragen, ob das Team quasi klinisch tot ist. Ich finde die Metapher ganz, ganz nett, dass man immer wieder dafür sorgen muss. Ja.
Das hat mir mega gut gefallen, wo du gesagt hast, achte auf den Heartbeat deines Teams. Ist es noch am Leben? Man braucht große Ausschläge, aber das Herz kann auch nicht immer auf einem hohen Puls laufen.
Total, ja.
Bist du auch tot, weil du mal irgendwie ein bisschen Ruhe brauchst. Aber es muss ja immer so irgendwie das Einchecken oder man, diese asynchrones und synchrones Arbeiten. Asynchron ist man irgendwie so ein bisschen tot, denke ich, vom Herzschlag. Und inwieweit brauchen wir Synchronität, um diesen Heartbeat aufrechtzuerhalten? Das finde ich eine ganz tolle Metapher.
Ja. Und das, was auch wichtig ist, ist das, was mich schon stark beschäftigt hat, ist auch diese Entscheidungsprozesse im virtuellen Raum, ja. Da hat auch, glaube ich, die Bank hat dann das Beispiel geteilt da im letzten Meetup, dass die mit diesem Fists of Five oft arbeiten, dass man quasi, wenn man am Ende zu einer Entscheidung kommt, ja, und dann wird dann ein Vorschlag gemacht, dass man Zustimmung hat von Fist, wäre quasi die Null, ja, also ich bin total dagegen, lege eigentlich ein Veto ein und man müsste dann nachher diskutieren, wie kann ich dieses Veto auflösen, und Fünf heißt, ja, umgekehrt, ich bin voll dabei, unterstützt das ab, weil der sogar mit, während so eine 3 eher so ist, ja, finde ich okay, aber von mir brauchst du jetzt nicht erwarten, dass ich da ein Frontrunner bin und da aktiv mit. Aber ich blockiere zumindest die Entscheidung nicht. Ich mache keinen Widerstand, aber let's go. Ja. Und das auch wieder explizit von jedem abzufragen. Ja. Ich nutze da gern, vielleicht auch schon mal ins Tool zu springen, ich nutze da gerne auch Mentimeter.
Vielleicht kann man gerade den nächsten Frage auch sprechen. Welche Tools verwendest du, um das umzusetzen? Oder
was? Ja.
Da du persönlich in eurem Team in der Beratung oder dann auch bei Kunden, was?
Ja, also gerade für diese Entscheidungsprozesse verwende ich oft gerne Mentimeter, ja. Auch weil man es gut darstellen kann. Man sieht dann so, wo hat man die Ausschläge, ne? Wie viele haben 1 gewotet, wie viele 2, wie viele 3, wie viele 4, wie viele 5, und er macht auch automatisch einen Durchschnitt. Und das gibt mir auch immer so, na, wie ist die Confidence in dem Team, ja?
Und es ist auch anonym, die mich an, ne?
Ja, das ist auch anonym, genau, richtig. Gerade bei agilen Teams, wo es ja am Ende um ein Commitment meistens geht, was können wir schaffen in 2 Wochen, dann ist Mentimeter gerade für große Gruppen auch super geeignet, da schon mal Feedback einzuholen. Und ja, ich sage immer Tools, die Spaß machen. Du hast schon erwähnt, Whiteboard-Tools, genau, Miro, Mural, verwenden wir sehr, sehr häufig für Workshops. Aber vielleicht, das ist vielleicht ganz gut zu teilen, nicht nur für Workshops, wir verwenden es auch viel für Meetings, für normale Meetings. Ja. Einfach um uns Struktur mehr zu geben, ja. Weil in einem normalen Meeting, und das hat vielleicht auch was mit Agilität zu tun, ich bin dann immer schnell jemand, der dann irgendwie was aufschreibt auf einem Flipchart. Und das hast du einfach nicht. Wenn du ein normales, selbst wenn wir keinen Workshop haben, wir haben ein normales Schuhfix, ja, ist immer gut, trotzdem noch ein Miro vorbereitet zu haben, wo man ein bisschen mitdokumentiert, wo auch Menschen mal ein paar Blöcke in Beziehung setzen können. Also dafür verwende ich es auch sehr, sehr gerne.
Ja. Und das Vorteil ist, das Board kann man ja stehen lassen und weiterentwickeln. Es ist ja nicht weg nach dem Meeting, wenn man noch weitere Ideen dann entwickelt auf dem Board oder aufbauend dann
das in weiteren Meetings. Das ist der große Vorteil gegenüber einem Whiteboard, einem echten oder Flipchart. Ja. Ich habe auch ein Beispiel, da gibt es ein Board, das ist schon riesengroß. Ich glaube, wenn du nicht Teil der Gruppe bist, kennst du dich nicht mehr aus. Aber da arbeiten wir sicher schon 2 Monate an einem Thema also mit einem Kunden gemeinsam. Und immer wieder doch in wechselnder Besetzung, aber das Kernteam ist gleich. Und wir haben einfach Frames gezogen über die einzelnen Arbeitssessions, so dass irgendwie klar ist, wie wir uns da angenähert haben. Ne? Und das wächst so aus der Mitte raus und wird immer größer. Ne? Wir gucken mal, wo Miro das Ende hat. Ja? Wir sind noch nicht angekommen. Aber es geht schon in die Richtung. Ja. Und ich glaube, so Chat-Systeme sind auch unverzichtbar. Ja, wir verwenden da viel MS Teams und auch viele Organisationen, große, gehen gerade diesen Weg von MS Teams, was natürlich super integriert ist mit den ganzen Office-Applikationen. Also ich sage immer, wenn Microsoft was gut kann, dann ist es schnell nachzubauen, ne, was es irgendwie auch braucht. Und dann gut in die restliche Welt zu integrieren. Also MS Teams finde ich super großartig, auch als Berater. Ich bin in verschiedenen Instanzen, ne? Ich bin bei meinen ganzen Kunden in deren MS Teams und das ist wirklich gut, ne? Und man kann Dateien tauschen, man kann Chat-Nachrichten und ich glaube, das Wichtigste ist auch Built-in, dass du gleich Video-Calls alles mit drin machen kannst.
Ja, man kann klassisches Wasserfall-Projektmanagement machen, aber wenn man gerade agil ist mit einem Planner, kannst du auch Remote-Aufgaben-Tools nutzen.
Genau.
Weil sie dann Kanban-Board noch aufbauen in Teams.
Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig. Neben diesem Chat-Thema, neben diesen Whiteboard-Lösungen ist einfach eine Art Planungssoftware. Und das kann für ein IT-Entwicklungsteam irgendwie so groß sein wie Jira, ne? um wirklich viel auch dokumentieren zu können und so weiter. Und so wie du sagst, für ein Team, das jetzt nur rudimentäre kleine Arbeitspakete hat, reicht wahrscheinlich auch ein Planner. Ja? Und dann gibt es wahrscheinlich ganz viele Varianten auch in der Mitte, so wie Trello und wie sie nicht alle heißen, die auch mehr können noch als ein Planner. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das Tool für den richtigen Kontext hat. Ja? Also ich weiß nicht, mein Vertriebsteam wollte gleich ein Jira-Projekt einrichten, sage ich, nee, Moment. Ja? Also das kann nicht Ziel sein, irgendwie gleich mit der Riesenlösung anzufangen, die eigentlich eher für die Softwareentwicklung ist, wo viel dokumentiert werden muss auch und so weiter. Das braucht ihr, glaube ich, nicht. Ne? Lasst uns doch mal mit was Einfachem starten.
Ja, perfekt, super. Also ganz, ganz viele Insights, Tipps und Tricks, die du jetzt gegeben hast. Zum Abschluss, was sind denn deine drei besten Tipps und Takeaways für erfolgreiches Remote agiles Arbeiten. Ja. Also wenn du jetzt rauspicken könntest, wo du sagst, ja, genau, die drei Takeaways jetzt. Was würdest du,
wahrscheinlich,
der dich fragt, Christoph, was müssen wir sofort umsetzen? Sagt, ja, heute starte mit dem und dem.
Ja, ich glaube, ich würde nochmal erwähnen, auch wenn ich weiß, dass die grob galaktisch sind, ich würde nochmal die drei Dinge aufzählen. Führung, Kommunikation, Tools. Ja. Aber ich glaube, dann würde mich der Kunde fragen, super, Christoph. Ja. Aber was heißt denn das jetzt konkret? Ne? Ich glaube wirklich daran, an diese Meeting-Struktur, an dieses Thema, also Heartbeat kombiniert mit Check-in. Ja. Also ich glaube, das ist, wenn man das schafft, ja, weil es gibt Struktur, das gibt Sync-Punkte, das gibt jeden zu Wort kommen lassen. Das ist, also die zwei Elemente wären schon zwei von meinen drei Tipps. Und ich glaube, der letzte wäre dieses Socializing. Ja? Und klar, da gibt es auch noch Tools, jede Menge, aber das würde ich mal bewusst nach hinten schieben, weil in die Tool-Diskussion kommt man früh genug. Da habe ich normalerweise nie die Sorge, weil irgendjemand hat immer eine gute Idee für ein Tool. Ja? Aber ich glaube, Struktur über diesen Heartbeat, möglichst viel quasi diese Check-in-Arbeit, Check-out-Arbeit, Kreisarbeit zu benutzen, dass jeder zu Wort kommt und Socializing, ja, sich zu überlegen, was kann ich machen, um ein Teamgefühl zu etablieren. Vielleicht eine schöne Anekdote da noch zum Abschluss. Wir haben ein Company-Event, das haben wir viermal im Jahr, ist so eine Art Klausur, wo wir uns alle synken und das war auch remote, natürlich aufgrund der Situation und das Organisationsteam hatte, ohne dass wir es wissen, so ein Care-Paket versendet an jeden. Das fand ich schon mal super nett, ne? Dass man irgendwie so ein Care-Paket hat und auch mit so einer Keksmischung zum selber backen. Ja? Und dann haben wir das am Vorabend, ja, immer Freiwilligkeit, ne? Aber wir waren doch 20 Leute, die ja bei einem Gläschen Wein oder Bier dann versucht haben, Kekse zu backen. Und das Schöne an der Keksmischung ist, das können sogar Menschen, die nicht backen können.
Ja, es ist eine Mischung ist, ja.
Und das war super lustig, ja. Und ich weiß nicht, ob es on purpose war, aber die haben uns verschiedene Backmischungen gegeben und wir waren alle so verwundert, warum die Kekse bei dem einen dünkler sind als bei dem anderen, ja. Und wir waren so, oh mein Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht, zu wenig Eier genommen oder was auch immer. Aber es ist einfach, also es hat super gut getan, auch mal in so einem lockeren Rahmen und alle waren per Video. Ein paar Kollegen waren sogar zu zweit, ne? Das war gerade irgendwie im Juni, Juli, wo es auch nicht so heikel war. Und da passt vielleicht Keks nicht optimal, aber es geht ja einfach um die Message am Ende, ja. Und wir hatten einen super lustigen Abend, wir waren super, ja, schon voll energetisiert an dem Vorabend, ne? Um den nächsten Tag gut als Gruppe starten zu können.
Ja, super.
Und ich glaube, das ist super wertvoll und da gibt es so viele Ideen mittlerweile. die du sicher auch einige hast, ne? Oder wie der Kollege, der so ein Minispiel vorbereitet, um da einfach mal einen guten Start zu haben, ja? In ein Meeting, in eine Klausur oder in was auch immer. Ja,
ja, super. Vielen, vielen Dank, Christoph, für das interessante Interview und das Gespräch. Danke für deine Zeit für den Podcast. Ich bin gespannt auf deine weiteren Meetup-Sessions. Da werde ich auf jeden Fall teilnehmen. Vielleicht auch die Christoph Meetups folgen möchten. Du bist auf deiner Meetup-Plattform zu finden, richtig?
Genau, richtig. Und wir haben sogar, ich glaube, also bei Slideshare findet man auch viele Slides und wir haben viele von diesen auch aufgezeichnet. Ne?
Ja.
Also ich glaube, im YouTube unter Boris Kloger und unserem Unternehmen findest du sogar sehr viele der Aufzeichnungen, wahrscheinlich auch von dem Collaboration Hacks. Ne?
Sehr gut.
Um dann nochmal nachzugucken.
Super. Dann viele liebe Grüße nach Wien.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Drücken die Daumen, dass alles wieder normal wird 2021, dass ich auch mal wieder nach Wien reisen kann, in die tolle Stadt, ich liebe Wien. Ja, und hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mach's gut, tschüss, vielen lieben Dank.